Jesus stürmt die Unterwelt. Jesus greift die Unterwelt an. Jesus macht aus dem Totenreich Paradies. So, darüber wollen wir uns sprechen. Es ist ein bisschen Theologie, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir verstehen, was das alles so auf sich hat. Denn dann schätzen wir auch Ostern ganz anders ein. Und sind dankbar für die Auferstehung Jesu Christi. Aber ich lade dich ganz herzlich ein noch für morgen. Morgen wird das Thema sein, die Macht seiner Auferstehung. Was das, die Auswirkungen. Heute erleben wir schon ein Stück weit etwas von dieser Macht und von dieser Herrlichkeit. Jesus hat das Gefängnis gefangen genommen, stieg an die untersten Örter der Unterwelt. Das ist an diesem Tag passiert, so zwischen der Kreuzigung und der Auferstehung. Eigentlich dieser Tag, der Samstag, obwohl er so ruhig ist, obwohl da nicht viel passiert, geistlich, meine in der religiösen Welt äußerlich, ist es sehr still, das Grab wird versiegelt, so ein paar Kleinigkeiten. Aber an diesem Tag passierte mehr durch Jesus Christus als in den 33 Jahren, wo er hier auf diese Erde ging. Ob du das glaubst oder nicht, ich trete den Beweis an. In diesen drei Tagen, also in dieser einem Tag nach der Kreuzigung, wo er seine am Kreuz hängt und dem Schächer sagt, du wirst heute noch mit mir im Paradiese sein, ist mehr passiert als in den 33 Jahren seines irdischen Lebens. Jesus hat viel mehr getan in dieser Zeit, obwohl wir keine großen Berichte darüber haben, aber wir wollen darüber uns nachher Gedanken machen. Und dann am Mittwoch werde ich über die Auferstehung sprechen, Beweise der Auferstehung Jesu, dass Jesus wahrhaftig auferstanden ist. Kommenden Freitag wird das Thema sein, die große Endzeitversuchung. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten, Mächten und Gewalten. Und wir werden stark gemacht durch den Heiligen Geist. Und es geht so weiter fort. Denn große Stürme bahnen sich an. In der Welt ist nichts mehr so, wie es einmal war. Das goldene Zeitalter ist eigentlich vorbei. Wir gehen großen Stürmen, großen Anfechtungen. Jeder Einzelne, kaum ist man irgendwo draußen, liest man die Nachrichten, die Zeitung und man wird schon involviert, ist man mitgenommen, wie auch immer. So, Jesus stürmt die Unterwelt. Das ist meine Botschaft. Er stieg hinab, also er wurde vom Kreuz herabgenommen, aber als er ausrief, es ist vollbracht, ist etwas Gewaltiges passiert. Wie ein Blitz ging das in den ganzen Kosmos. Satans Reich brach auseinander. Jesus hat die Macht an sich gerissen. Satan die Seelen der Unterwelt, die Seelen entrissen. Eigentlich predigt man sehr wenig über die Zeit, was hat Jesus in der Unterwelt gemacht. Man hört kaum noch. Also der Teufel versucht, die Menschen abzuhalten, denn er weiß, es geht an seine Substanz, an seine Macht. Der Teufel versucht, dieses Tabuthema irgendwie zu unterdrücken. Im Mittelalter, im Mittelalter insbesondere, wo man noch an den Teufel richtig glaubte. Heute glaubt keiner mehr an den Teufel. Aber im Mittelalter war der Teufel reell. Da war ich mal im Vatikan und werde nie vergessen, gehe durch die Sixtinische Kapelle und dann Vatikanische Museen, die Bilder. Überall geht es darum, Jesus kämpft mit dem Teufel. Jesus kämpft nicht nur gegen die hohen Priester und Geistlichen, nein, sein letzter Kampf ist mit dem Drachen. Jesus kämpft mit dem Drachen. Und das ist, was Jesus getan hat in der Zeit dazwischen. Also die Hölle erzitterte, als Jesus ausrief, es ist vollbracht, das Gesetz ist erfüllt, die Prophezeiungen sind erfüllt. So er stieg hinab nach diesem Schrei, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist, und hier arbeitet Jesus, Hochleistung. Ohne diese Offenbarung, wenn du das nicht verstehst, wirst du schwer verstehen, was hat Jesus getan. Jesus sagte, diesem Volk Israel wird kein anderes Zeichen gegeben als das Zeichen Jona. Jona war im Bauch des Fisches. Und da ist unheimlich viel passiert. Jona wurde umgeformt, auf der einen Seite. Jona wurde bewegt, nach Ninive zu gehen. Und Jona predigt 3 Tage in Ninive und ganz Ninive tut Buße. Sogar die Tiere kriegen nichts zu fressen, die blöken. Also Ninive erwacht nach 3 Tagen. Also in den drei Tagen. Und diese 3 Tage spielen immer in der Bibel eine ganz bestimmte Rolle. So 3 Tage predigt er und dann ist es passiert. Am Karsamstag, und das ist zuerst mal äußerlich, was da passiert ist, da erinnern sich die hohen Priester, er hat es gesagt, am 3. Tag werde ich auferstehen. Und dann gehen sie zu Pilatus und holen, er soll das Grab versiegeln und das Grab bewachen. Ich weiß nicht, was sich die römischen Soldaten gedacht haben, wir müssen da eine Leiche bewachen. Aus welchem Grund auch immer. So. Die Pharisäer und der hohen Priester, sie gingen und forderten, du musst das bewachen, denn Es könnte passieren, dass seine Jünger nachts kommen und stehlen die Leiche Jesu, dann erzählen sie, er wäre auferstanden. Nur nebenbei. Pilatus erfüllt ihren Wunsch, lasst die dummen Juden glauben, was sie wollen, der wird nicht auferstehen und da wird auch niemand ihn holen und dergleichen. Und dann kommen die Soldaten und berichten am dritten Tag, du, da war ein Erdbeben und der Stein ist weggerollt und da kamen Frauen und das Grab war leer. Und dann kommen die wieder, die hohen Priester und die Pharisäer, und die sagen, jetzt, wir geben euch Geld, liebe Kriegsknechte, erzählt überall, als wir geschlafen haben, kamen die Jünger und haben seine Leiche geklaut. Du siehst also, das wäre eigentlich nach dem römischen Gesetz, wäre das für die Soldaten Todesstrafe. Was? Ihr Schlafmützen. Habt ihr nicht den Auftrag erfüllt, das Grab zu bewachen? So, der Tote darf nicht auferstehen. Der Teufel wollte nicht, dass Jesus absolut nicht aufersteht. Denn er wusste, da ist was dran. Himmelfahrt und Höllenfahrt gehört zusammen. Sind nicht voneinander zu trennen. Der, der hinaufgefahren ist, heißt es in der Bibel, der ist auch hinabgefahren. In die untersten Orte der Erde. In den 3 Tagen hat Jesus mehr und gewaltiger gepredigt und mehr erreicht in seinem Leben, als man sich überhaupt ausmalen und ausdenken kann. Ich sage auch warum. So, und David glaubt auch daran und er schreibt im Psalm 16, Psalm 16 ist immer Krieg, Kampf, Gott kämpft. Im Psalm 16 von Vers 7 bis 11 sagte, ich lobe den Herrn, der mich beraten hat. Auch mahnt mich mein Herz des Nachts. Ich habe es den Herrn allezeit vor Augen. Er steht zu meiner Rechten und ich werde festbleiben. Darum freut sich mein Herz und meine Seele ist fröhlich. Auch mein Leib wird sicher liegen. Auch wenn ich im Grab bin, ich werde sicher liegen. Denn du wirst mich nicht dem Tode überlassen. Du wirst mich nicht dem Tode überlassen. Und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube sehe oder verwese. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude, die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Weißt du, Jesus hat in der Stunde, als er tot war, äußerlich, körperlich, Jesus war nicht tot, Jesus kann nicht sterben. Er war Sohn Gottes. Aber während er hier außer Leibe war, er ging hinab und er wird nicht zulassen, dass Gerechte und Menschen, die Gott geschaffen hat, dass sie verloren gehen. Gott will nicht, dass der Mensch verloren geht, sondern dass er ewiges Leben habe und gerettet werde. So, Jesus stieg hinab und hat alle miteinander eingesammelt, von Adam. Adam und Eva, die haben schon auf die Erlösung gewartet. Die wussten, der Nachkomme der Eva wäre der Schlange den Kopf zertreten. Die haben diesen Glauben gehabt und sie haben festgehalten. Deshalb haben sie Kinder gezeugt. Und deshalb haben sie auch alles getan, dass der Nachkomme der Eva der Schlange den Kopf zertreten. Und sie haben gewartet. Und jetzt kommt plötzlich der Nachkomme, dieser Jesus, der von keiner Sünde wusste, der zweite Adam. So, Jesus ging so ähnlich wie dem Simson. Das ist auch eine andere Geschichte. Weißt du, wir haben so viele Symbole, Bilder, Anspielungen über dieses Ereignis. Dem Simson wurden die Augen ausgestochen, weil er da sich den Philistern verraten hat, was das Geheimnis seiner Kraft war. Die Augen ausgestochen und er tritt die Mühle der Philister. Und dann irgendwann, nach einer gewissen Zeit, findet ein Fest statt, dem Götzen Dagon. Und dieser Starke muss jetzt vorspielen und zeigen, was er jetzt, wir haben jetzt einen Starken. Und der Teufel wollte eine Show machen aus Jesus. Genauso wie die Philister aus dem Simson. Und dann sagt der Simson, Junge, zeig mir, wo sind die Hauptsäulen, die 2 tragenden Säulen. Und in diesem Moment kommt die Kraft Gottes über den Simson und er zieht die 2 Säulen zusammen. Und da heißt es, und er tötete an diesem einen Tag mehr Philister, als er in seinem ganzen Leben je getötet hat. Jesus hat in der Stunde der Dunkelheit, des Verlieses in der Unterwelt mehr Menschen gerettet, als er je in seinem Leben erreicht hat. Er hat ein paar Tausende erreicht, gewiss, aber die ganze Unterwelt hat er zu sich geholt. Pass gut auf, ich will dir Mut machen, dass du nicht verzweifelst. Und was ist mit uns? Werden wir auferstehen? Werden wir den Himmel sehen? Werden wir bei Jesus sein? Und David hat diese Hoffnung in sich schon getragen, obwohl er Jesus noch nicht kannte. Und auch David wurde da herausgeholt. Abraham wurde da herausgeholt. Moses, die Propheten, durch Jesus Christus. Weißt du, menschlich kommen wir vielleicht nicht ins Himmelreich sofort von heute auf morgen. Aber durch Jesus sehen wir Elia und Moses auf dem Berg der Verklärung. Und wie die sich dann unterhalten. Und über was sprechen sie? Über den Ausgang seiner Kreuzigung. wie seine Kreuzigung ausgehen wird. Darüber redet Moses und Elia mit Jesus. So, der Simson hat in seinem Leben mehr in den Tod gerissen als in seinem ganzen Leben. Jesus lag im Grab, aber sein Geist war in den Händen Gottes und seine Seele hat gearbeitet. Er hat die Kelter getreten, er hat gearbeitet, so wie Jona. In Ninive 3 Tage predigt er und in diesen 3 Tagen passiert mehr als mancher Evangelist, mancher Prediger oder was sonst auch erreicht, verstehst du? Und diese Assyrer, das waren die wildesten Menschen, die es überhaupt gab. Da war Hitler, ein Engel, und Mao Zedong und Stalin, die waren nur kleine Buben, so gewaltig, sie waren grausam und beuteln die Menschen aus. Und denen predigt nur Herr Jona. Und in 3 Tagen tun sie alle miteinander Buße. Du siehst, was eine für gewaltige Predigt er gehabt hat, weil er aus dem Bauch des Fisches kam. Und Jesus kam in diese Unterwelt, so, und predigt. Wenn wir Epheser 4 lesen, da sehen wir, wie Jesus die Unterwelt stürmte. Wäre interessant, aber ich habe nicht die Zeit, alles aufzuarbeiten. Jesus hat die Macht überwunden, nicht nur hier auf dieser Erde, sondern die Macht in der Hölle, wo der Teufel seinen Thron hat, seine Herrlichkeit hat und wo er die Menschen nur kassieren möchte. Denn der Tod, der Teufel streitet auch um den Leichnam, um deinen Leichnam. Um den Leichnam Moses hat er gestritten. Und dein Leichnam wird bekämpft. Selbst wenn du, weißt du nicht, dass, ob du jetzt richtig beerdigt wirst, christlich oder kirchlich beerdigt wirst oder nicht. Nein, nein, der möchte deine Leiche haben. Und der Teufel hat alle diese Leichen gezählt. Und Jesus stieg hinab und hat all diese Leichen rausgeholt. Verstehe? Du musst dieses Bild verstehen. Ist vielleicht nicht in unser Denken, passt nicht hinein, aber es ist so. In Lukas Kapitel 16, Vers 19 und 31, Lukas 16, Vers 19, da ist das Gleichnis vom reichen Mann und armen Lazarus. Und da sehen wir, dass der arme Lazarus in Abrahams Schoß getragen wurde. Aber Abraham ist noch nicht im Himmel. Und der Abrahams Schoß ist nicht der Himmel. Verstehst du? Abraham wartet genauso auf die Erlösung wie der Lazarus und auch der reiche Mann. Und der reiche Mann bekommt die Antwort vom Herrn, weißt du nicht, dass jetzt von den Toten jemand aufersteht und das Evangelium predigt? Dies haben Moses und den Propheten, sollen sie dieselben hören. 16, Vers 19. Und die in diesem Niemandsland, dem Ort der Qual, ich leide hier große Qual, sagt der reiche Mann, das ist nämlich das Problem, wo die vielen Menschen sind, Erlöste und Nicht-Erlöste, die waren alle in einem Pott drin, so zusammen, so in einem Topf, verstehst du? Und sie warteten eben, Hades, nicht Hölle, Hölle gab es da noch nicht und Hölle ist nur ein Wort, wo Martin Luther erfunden hat, Hölle ist nur die Gottesferne oder das Jenseits, so wie der Himmel auch das Jenseits ist, so die warteten auf die Stunde, dass der Messias kommt, der Erlöser kommt, dass er uns erlöst und errettet. Jesaja 25, Vers 7 und folgende Verse. Da redet der Prophet von einem Berg, von einem Hügel. Der Hügel Golgatha ist da hier gemeint. Und er wird auf diesem Berge die Hülle wegnehmen. Der Herr Jesus hat auf Golgatha die Hülle weggenommen. Nicht nur aus dem Tempel der Vorhang zerriss, sondern auch die Hülle und zu der unsichtbaren Welt. Und wird die Hülle wegnehmen, mit der alle Völker verhüllt sind. Und die Decke, mit der alle Heiden zugedeckt sind. Von diesem Hügel. Alle Völker. Es ist interessant, alle Religionen, egal welche, heidnische Religion oder jüdische Religion, alle haben irgendwie so über das Jenseits sich Gedanken gemacht. Und Jesus, als hier vor diesem Berg, vor diesem Hügel, wird von allen Völkern die Decke wegnehmen und die zugedeckt sind. Der Tempel zerreißt im der Vorhang zerreißt im Tempel. So, der Tod wird, dann heißt es weiter hier beim Propheten Jesaja, er wird den Tod verschlingen auf ewig. Das ist an diesem zweiten Tag des Sterbens Jesu passiert. Er wird den Tod verschlingen für ewig. Und Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Gesichtern abwischen und wird aufheben die Schmach seines Volkes in allen Landen, die der Herr gesagt hat. Und zu der Zeit wird man sagen, siehe, das ist unser Gott, auf den wir hoffen. Das ist, dass er uns helfe und uns rette. Und das ist der Herr, auf den wir hoffen. Lasst uns jubeln und fröhlich sein. Oder dann sehen wir in der Offenbarung die Hütte Gottes unter den Menschen. Die Hütte Gottes unter den Menschen. So, genau das ist, was hier gesagt wird. Der Tod ist verschlungen und er wird abwischen alle Tränen. Die Menschen haben gehofft, geglaubt, gewartet. Und wie viele Tränen sind geweint um diese Lieben? Wo sind sie jetzt? Was sucht Jesus in der Hölle, in der Unterwelt, in Hades? Oder, wie richtig gesagt, Gehenna. Das ist diese Müllhalde außerhalb von Jerusalem im Kidron-Tal. Was sucht Jesus auf dieser Müllhalde? Menschen, die verloren sind und Menschen, die auf das ewige Leben warten. Und dieser Hades oder ja, diese Unterwelt ist der Ort nicht nur der Verdammten, sondern für alle möglichen Menschen. Und wir werden auch in diese Unterwelt gehen, aber diese Unterwelt ist für uns keine Unterwelt mehr, sondern das ist jetzt in der Hand Gottes. In meine Hände habe ich euch gezeichnet. Und der Teufel wollte nicht, dass diese Hände uns aus der Hölle rausholen. Deshalb hat er festgenagelt ans Kreuz. Offenbarung 20, Vers 15. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den ewigen Pfuhl. Das ist die Hölle. Das ist der zweite Tod. Und der Jesus rettet, der von Jesus gerettet wird, über den hat der zweite Tod keine Macht mehr. Die Hölle ist der Ort der Verdammten. Jesus kam zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Die Verführten, Verirrten, die Gefangenen, die der Teufel als Geisel genommen hat, die verlorenen Schafe, die verlorenen Söhne und Töchter. Der kam, um die Verlorenen zu suchen. Und dort in der Unterwelt, das war massenweise. Was glaubst du, die Leute vor der Sintflut, die keine Ahnung hatten, Petrus schreibt, 1. Petrus 3, schreibt darüber, über die Menschen aus der Zeit von Noah. Nur 8 Menschen sind gerettet und was ist mit den anderen? Jesus geht den Verlorenen nach, bis in das tiefste Gefängnis, in der größten Gottesferne. Und das ist Hölle, Gottesferne. Und Jesus geht bis an den Enden der Erde, des Universums und holt die Menschen aus der Finsternis, aus dem Reich Satans. Jesus stürmt die Hölle, entreißt dem Teufel die ganze Beute, was er dachte, jetzt habe ich wieder eine Leiche. Jetzt ist wieder einer tot. Was glaubst du, die ganzen Kriege, wie viele Millionen Menschen in diesen Kriegen umgekommen sind, in den ganzen Schlachten? Jesus gibt nicht vorher Ruhe und ruht nicht vorher, bis er nicht den Letzten gerettet hat. Den Letzten gerettet hat, der für das Leben bestimmt war. Was tat Jesus in der Gottesferne, in der Hölle, in der Gottverlassenheit, im Feindesland? Was tat er? So wie Simson. Er hat die Leute geholt, in Masse. Was tat Jesus in der Unterwelt, als er das Reich Satans stürmte und die Thronen gestürzt hat und die Hölle plünderte, er holte die Menschen raus. Den Teufel, den rettete Herr Jesus. Der Teufel ist für ewig verdammt, für den gibt es keine Hoffnung. Aber für Menschen so wie du und ich, Menschen guten Willens, nicht alle sind Verbrecher. Die Hölle ist nur bestimmt für den Drachen, den Satan, den Antichristen und den falschen Propheten und seinen Anhang. Alle, die mit dem Teufel mitmarschieren, für die ist die Hölle da. Die sich also ganz bewusst entscheiden, Gott, wir wollen nichts mit dir zu tun haben. Alles, was dem Teufel nicht gehörte, das hat Adam mitgenommen. Und Jesus hat den Schächer als erstes gerettet. Der Schächer in Lukas Kapitel 23, 43, das ist so ein Pfand. Weißt du, heute wirst du mit mir im Paradies sein, nicht morgen und nicht nach der Auferstehung. Heute noch, während ich sterbe, während ich mein Leben aushauche, wirst du mit mir im Paradies sein. Der Schächer ist so, ja, Lockvogel. Lass mich mal das mal darstellen, ich will jetzt nur versuchen zu erklären. Dem Schächer verspricht er, dass er nach seinem Tod im Paradies sein wird. Kannst nachlesen, Matthäus 27, 59. Weißt du, der Teufel ist entwischt. Der denkt, jetzt habe ich die Macht, jetzt habe ich gewonnen, jetzt ist und so weiter. Aber dieser Schächer im Paradies meldet sich, hier bin ich, Jesus. Eine Geschichte in 1. Samuel Kapitel 30 von Vers 13, das ist eine hochinteressante Geschichte, Anspielung auf das, was Jesus getan hat in diesem zweiten Tag. Da ist der David in seiner Stadt, im Philisterland, in der Ziklag. Er war irgendwo auf der Jagd oder im Kampf, im Krieg, kommt zurück. Er sieht eine Rauchfahne und seine Stadt Ziklag ist abgebrannt und die Leute sind nicht mehr da. Die sind alle in Gefangenschaft. Die Ägypter haben nichts zurückgelassen. Also alles ist liegen geblieben. Nur ein Halbtoter liegt da im Graben und den nimmt er und sagt, was ist passiert? Wo sind die Räuber hingerannt? Dieser eine, der wird zuerst mal wach gemacht und dann sagt er, David, du musst mir schwören. Wenn du mir schwörst, dass ich am Leben bleibe, dann werde ich dir sagen, wo die sind. Und dann dieser eine hat dann David hingeführt zu dieser Räuberbande, die jetzt gefeiert haben und da gebrutzelt haben und gefeiert haben. Jetzt haben wir diesen David da, seine Frauen weggenommen, sein Hab und Gut und eine große, riesige Beute gemacht. Lies mal, so gewann David alles wieder zurück, was die Amalekiter genommen hatten, auch seine beiden Frauen. Und es fehlte an nichts, weder klein noch groß, weder Söhne noch Töchter noch Beute und noch alles, was sie sich genommen hatten. David brachte alles wieder zurück. Und das ist die Geschichte, wo Jesus hinabstieg. Jesus bringt alles zurück, was zu ihm gehört, was der Vater ihm gegeben hat. Und Jesus sagt ja, bevor er weggeht, ich muss weggehen. Ich habe noch andere Schafe in einem anderen Stall. Und wo ist dieser Stall? Das sind nicht die Heiden, das ist diese Unterwelt. Ich habe noch Schafe in einem anderen Stall. Und so gewann David alles zurück. So war Jesus der Sohn Davids, der wieder alles zurückbracht. Paulus ruft in 1. Korinther 15, Vers 55 aus, Tod, wo ist dein Sieg? Hölle, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Wo ist deine Macht? Jesus stellte den Dieb, den Mörder, und hat über den Schächer das gefunden. Du wirst mit mir heute noch im Paradies sein. Das ist dieser halbtote Ägypter, den der Teufel umbringen wollte. Und der Schächer, das ist kein Verbrecher. Meine Lieben, wir müssen weggehen von dieser falschen Erkenntnis. Schächer, das war ein Schächter. Der hat einfach die Tiere geschächtet. Der wollte reine Religion, reinen Gottesdienst, so wie die Bibel das verlangt hat damals von den Juden. Und deswegen, weil er die Religion seiner Väter wiederherstellen wollte, wurde er getötet, mitgetötet. Weißt du, die Römer waren da gnadenlos. Jesus stellte den Dieb, den Sklavenhalter und Sklaventreiber, und er gab, musste die Hölle, musste alles hergeben, wieder alles zurückerstatten, und er brachte wieder alles zurück und sogar noch die Beute der Philister, die sie sonst noch woanders erbeutet hatten. Bisher wusste der Teufel nicht, und deshalb ist so wichtig, dass wir diese Zusammenhänge verstehen. Bis dato, selbst als Jesus am Kreuz noch starb, wussten sie nicht genau, ist Jesus der Sohn Gottes. Die Dämonen hatten keine Ahnung, ist das der Sohn Gottes oder nicht. Denn ständig von der Stunde seiner Versuchung, als Jesus erfüllt mit dem Heiligen Geist aus dem Jordan kam, bist du der Sohn Gottes? Bist du der Sohn Gottes? Wenn du der Sohn Gottes bist, dann mach das, dann beweise, zeige, dass du der Sohn Gottes bist. Und ständig fragten auch die Juden, auch der hohe Priester, fragte, bist du der Sohn Gottes? Selbst bei der Hinrichtung ist er noch nicht sicher, der hohe Priester. Bist du oder bist du es nicht? Und was sagt Jesus? Du sagst es. Bis nachher der Pilatus, eigentlich erst nachdem der römische Hauptmann einen Spieß in der Seite Jesu durchbohrte, aber er schrieb über die Tafel, und es ist interessant, diese Tafel in der hebräischen Sprache, Jesus von Nazareth, König der Juden. Wenn du die Kürzel nimmst, dann ist Jahwe. Die Juden haben Jahwe gekreuzigt. Deshalb haben sie gesagt, schreib nicht, dass er das und das gesagt hat. Nein, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben, das bleibt. Also offiziell, amtlich, was der römische Statthalter das gemacht hat, das stand fest. Und dann der römische Hauptmann, als er sieht, dass Jesus wirklich tot ist, er war wirklich tot, er war nicht scheintot. Weißt du, wie die Moslems sagen, er wäre scheintot oder Gott hätte, dieser Allah hätte jemand anders geopfert. Nein, es war Jesus, er war wirklich tot. Und als er dann verschied, und das Interessante ist, wie verschied Jesus? Jesus starb wie ein Selbstmörder. Du sagst ja, bitte? Ja, Jesus starb, damit auch der Selbstmörder gerettet werden kann. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und er starb. Und er sagt, niemand nimmt mein Leben von mir. Ich gebe es freiwillig. Jesus hat freiwillig sein Leben gegeben. So damit er auch den Selbstmörder erretten kann. Auch der wird gerettet. Weil wir manchmal denken, der Selbstmörder kommt nicht in den Himmel. Du weißt gar nicht, warum einer sich das Leben nimmt. Verstehst du? Warum aus Verzweiflung? Was ist der Grund? Was steckt dahinter? Wer treibt ihn? Wer jagt ihn? So, Jesus will, dass allen Menschen geholfen wird. Und alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und dann, als Jesus verschied und der römische Hauptmann das sah, dass es der Sohn Gottes war, der einfach bewusst, er betet ein Gebet und Gott antwortet sofort auf die Bitte und der verschied. Das war radikal. Das war wirklich der Sohn Gottes. Lies mal die Geschichte, lies die Kreuzigungsgeschichte. Und dann verdunkelt sich die Sonne, zerreißt der Vorhang im Tempel. Es war wirklich der Sohn Gottes. Das Opfer wurde gebracht, das Gott verlangt. Einige Dämonen schrien immer wieder, die ahnten, da ist was, aber die wussten nicht, dass es Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes ist. Außer, dass Petrus einmal sagt, du bist Sohn des lebendigen Gottes, und zwar durch die Offenbarung des Heiligen Geistes, aber sonst wusste kein Mensch. Jesus hat immer nur gesagt, des Menschensohn. Er hat nicht gesagt, ich bin der Gottessohn, des Menschensohn. So, und die Dämonen schrien, Jesus, warum bist du gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Sie ahnten, aber sie wussten nichts Genaues. Denn Fleisch und Blut und die Dämonen erkannten Jesus nicht. Sie glaubten auch gar nicht mehr, dass er kommen würde. Denn der Teufel hat so Genmanipulation betrieben, dass eigentlich für Gott unmöglich sein sollte, seinen Sohn in diese Welt schicken. Ich denke nur auch in 1. Mose 6, da die Menschen vermischen sich mit den Dämonen, Engel und so weiter, dass eine ganz neue Rasse entsteht. Und immer wieder überlebte irgendwo irgendjemand. Dann ging es dann über das Judentum. Da wurden sogar aus dem Haus David ist nur noch einer übrig geblieben, ein Kind, ein Sohn. Dort wurde dann diese Linie weitergegeben. Und dann Jesus wurde von einer Jungfrau geboren, und als die Weisen kommen, wo ist der König der Juden, wo ist der neugeborene König, dann erschraken sie, Herodes und ganz Jerusalem. Also die ahnten, spürten was, wussten was, aber nichts Genaues. Jesus war das Ebenbild des unsichtbaren Gottes und kam aus der unsichtbaren, verborgenen Welt. Luzifer kannte Jesus nicht, und ich behaupte, dass er nicht kannte, denn die Erzengel durften nie mit offenem Angesicht zu Gott reden, die verdeckten immer ihr Angesicht. Luzifer war einer dieser Erzengel, und sie haben Gott, Jesus, nicht gekannt von Angesicht. Sie wussten nicht, wer das ist. Niemand kannte ihn außer der Vater und der Heilige Geist. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und da kannte man auch nicht. Man hat angenommen und man versuchte, die Pläne Gottes zu vereiteln. Jesus lebte unauffällig in Nazareth. Aber wir wissen, sein Vater, der Josef, der Zimmermann. Jesus, der Sohn Gottes, wurde erst als Sohn Gottes von Gott bestätigt, als er das Wohlgefallen Gottes auf seinem Leben hatte. Es ist hochinteressant. Also der Teufel versucht immer wieder zu entlarven. Der Teufel wollte Jesus vor Golgatha irgendwie zu Fall bringen, wenn es tatsächlich wäre. Und jetzt, als er ausrief, es ist vollbracht, zittert die Hölle. Die Unterwelt wusste, was das bedeutet. Gott hat einen reinen, einen vollkommenen in diese Welt eingeschleust. Ja, regelrecht eingeschleust. Und Satan eine Falle gestellt. Versteht diese Dinge, wie das passiert ist? Es ist ihm gelungen, dem Vater im Himmel einen unschuldigen, ein fehlerloses Lamm in diese Welt zu bringen. Ohne Vermischung, ohne Genmanipulation. Geboren von einer Jungfrau und ohne Erbsünde. Ein Sündloser stirbt und erfüllt das Gesetz Gottes. Und das ist, wovor der Satan Angst gehabt hat die ganze Zeit. Er wusste, da wird einer kommen. Ein Nachkomme der Frau wird der Schlange in den Kopf zertreten. Und jetzt ist das passiert. Jesus kam und machte Satans Reich zunichte. Und Gott und der Himmel reagierten, als Jesus stürmte. Die Sonne verdunkelt sich, die Erde bebt. Das Reich Satans zittert. Und es steht fest, wer Jesus ist jetzt. Jetzt geht er, krempelt seine Ärmel auf uns. Hölle, gib her. Tod, gib her. Krankheit, gib her. Jesus war kein gewöhnlicher Sterblicher, sondern er war der Sohn des lebendigen Gottes. Und jetzt entpuppt sich, ihr habt Gott getötet. Jesus hatte nicht nur Gottes Charakter. Er hatte nicht nur das Erbgut Gottes, nein, er war wirklich Gott selber. Er war der Allmächtige, der Schöpfer. Wegen ihm ist alles geschaffen worden. Jesus ist Gott und er ist Herr auch über Satan jetzt. Und wir lesen in Matthäus, letzten Kapitel, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Jesus ist der Herr auch in der Gottesferne, bis in fernsten Winkeln. Eigentlich von bis nach Wladiwostok und noch drüber hinweg. Verstehst? Wo es nichts mehr gibt. Jesus ist Herr. Satan konnte ihn nicht mehr beherrschen und kontrollieren und bekam ihn nicht mehr in den Griff. Jesus war Gottes Kreatur, ein verkleideter Gott war er. So wie manchmal manche Prinzen aus unseren Märchen und Geschichten sich verkleiden und so weiter und sich unter den Volk mischen. Und so hat sich Jesus unter den Menschen gemischt. 30 Jahre arbeitet Jesus als ganz normaler Mensch, erleidet und erlebt das Menschsein, wird an Gebärden als Mensch erfunden und der Teufel ist geblendet. Der Teufel hat andere verblendet und ist auch selbst geblendet. Er hat nicht gemerkt, nicht gescheckt. Matthäus 17, Vers 12. Doch ich sage euch, also diskutieren ja, bevor der Messias kommt, da muss der Elia kommen. Und er sagt, der Elia ist schon gekommen und sie haben nicht erkannt. Johannes der Täufer. Sondern haben mit ihm getan, was sie wollten. So wird auch des Menschensohn durch sie leiden. Und dann im Philipper Kapitel 2, Vers 6, schreibt der Apostel Paulus, er, der göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an und ward als ein Mensch gleich und in der Erscheinung nach als ein Mensch erkannt. Mehr nicht, nur als ein Mensch erkannt. Und er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Und darum hat Gott ihn auch erhöht und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Und dass sie sich in den Namen Jesus sich alle Knie beugen, im Himmel und auf Erden und unter der Erde. Hier gehört auch das Reich der Finsternis. Plötzlich kommt Jesus, das Licht der Welt. Und die Hölle wird hell erleuchtet. Und kommt her, ihr Armen, ihr Mühseligen, ihr Beladenen, ich will euch erquicken. Menschen und Geister in der Unterwelt, die warten, die ruhen von ihren Werken. Und Jesus kam dort und, weißt du, er stürmt diese Unterwelt und er sagt, alle, die an mich glauben, die mich annehmen, die mich akzeptieren, auch dort müssen sich die Geister noch entscheiden. Denn Jesus predigte den Geistern, steht in meiner Bibel. Er predigte den Verstorbenen. Ich bin der Herr, euer Heiland, euer Erlöser. Ich habe euren Preis, für euch den Preis bezahlt. Wer will, da komme her zu mir. Kommt her zu mir, die mühselig und beladen seid. Und alle, die das wollten, die so, nicht so verstockt und so verbohrt waren. Also wenn ich dort unten gewesen wäre, ich wäre sofort hochgesprungen und gelaufen. Also ich hätte nicht zweimal mir sagen lassen. Aber es gibt Leute, die Sünde wieder in den Heiligen Geist begangen haben, die bekommen weder in dieser noch in der anderen Welt Vergebung, steht in der Bibel. Und das sind Leute, die gesagt haben, er hat den Teufel. Und was, verstehst du, die behauptet haben, wie diese Pharisäer und Schriftgelehrten, Jesus ist ein Teufel, er treibt die Teufel durch den Obersten der Teufel aus. Und dann sagt Jesus, bitte passt auf, was ihr da sagt. Ihr könnt eine Sünde begehen und die wird euch nie mehr vergeben werden. Und solche, der Antichrist, der falsche Prophet und sein Anhang, die werden dort unten sein. Aber die alle anderen, die Unschuldigen, weißt du, die Ahnungslosen, so brave Familienväter, brave Familienmütter und liebe Kinder, die eigentlich die Wahrheit suchen und die meisten Leute suchen die Wahrheit. Wenn du ganz ehrlich bist, die meisten Leute sind einfache Leute, die wollen nicht Krieg und Terror. Wer will schon Krieg und Terror? Nur ein paar Verrückte. So, normalerweise der Mensch will in Frieden gelassen werden, will arbeiten, sein Geld verdienen, alt werden und sein Leben vollbringen. So, und diese Leute, Menschen guten Willens, so sagt die Bibel auch immer wieder, die Menschen, die also der Herr annimmt, Menschen guten Willens, die einen guten Willen haben, die sind vielleicht rauschgesüchtig, vielleicht alkoholsüchtig, was weiß ich, was sie sind. Aber du musst dich fragen, warum sind die Leute süchtig? Warum nimmt jemand Haschis? Er möchte einfach ein bisschen so Harmonie. Weißt du, der findet keine Harmonie in dieser Welt und er sucht Harmonie. Andere nehmen andere Drogen, weil der Stress so groß ist. Und er sagt, ich schaff's nicht mehr. Und dann pumpt er sich voll mit was weiß ich alles. Andere wollen Bewusstseinserweiterung. Weil die verstehen die Welt nicht. Warum ist das so? Und das sind alles ehrliche Leute. Ich möchte den Leuten gar nicht unterstellen. Ich habe mit so vielen Süchtigen zusammengearbeitet und sie beobachtet und sie angehört. Die Leute wollen nur leben. Liebe wollen sie. Frieden wollen sie. Verstehst du? Die wollen, auch wenn sie das nicht verstehen, was das ist, weil sie verführt sind und verdorben sind, aber sie suchen nach Harmonie und Liebe und Geborgenheit und Sicherheit. Menschen guten Willens. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Er wird wahrscheinlich nicht allen helfen können. Gerade diesen Verstockten, die Todsünde begangen haben, aber sonst andere Leute. Da gibt es so viele, Millionen, Milliarden. So, Jesus stürmt die Unterwelt. Das alles ist von langer Hand vorbereitet und deshalb an einem Tag passiert so viel, weil das ist alles Ewigkeit. Ein Tag ist bei Gott wie 1000 Jahre. Gott stürmt, Jesus stürmt in diesem einen Tag die ganze Unterwelt, befreit die verblendeten Menschen, die Satan verblendet hat, verblödet hat, ihn beeindruckt hat und sie ja geblendet hat von seinem Stolz und seiner Größe, seiner Macht. Ich will dir alle diese Reiche geben, verstehst du, die sind drauf reingefallen auf diese Lüge. Und eigentlich hinterher haben sie gemerkt, wir haben unsere Seele verkauft. Und zwar mit guten Absichten. Diese wird Jesus befreien. Jesus kommt. Und Jesus, als er auferstanden war, der kam sogar durch verschlossene Türen. Verstehst du? Jesus kommt auch in die Unterwelt, ihr Lieben. Bis zur Kreuzigung glaubt Satan, Gott wird nichts unternehmen. Und es bleibt alles ungestraft von mir. Nee. Rein menschlich macht der Tod Jesu äußerlich eigentlich keinen großen Sinn. Wenn du fragst, ja warum, da sind so viele gestorben. Aber hier, wenn du die geistliche Dimension begreifst, um was es wirklich ging. Am Kreuz kann Jesus sagen, Schächer, heute, jetzt, in ein paar Minuten bist du mit mir im Paradiese. Nicht erst in 3 Tagen oder in 30 Tagen oder wenn ich in den Himmel gefahren bin. Jesus sagt, wenn ich erhöht werde, werde ich euch alle zu mir ziehen. Und die Erhöhung war das Kreuz. Eigentlich seine Erniedrigung, aber das war seine Erhöhung. Wenn ich erhöht werde, werde ich euch alle zu mir ziehen. Und genau das passierte hier, als er am Kreuz hing. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Eigentlich, wenn wir diesen Spruch von dem Propheten nehmen, von dem Evangelisten nehmen, starb Jesus als Versager. Aber da gibt es noch ein anderes letztes Wort. Es ist vollbracht. Als Jesus am Kreuz hing, gab es kein Zurück mehr für Satan. Steig herab. Deshalb kamen die und schüttelten den Kopf und sagten, ja, anderen hat er geholfen, soll er sich selber helfen. Weißt du, da gab es kein Zurück. Jesus stieg nicht vom Kreuz herab. Er blieb hängen. Er erduldete die Strafe. Und der nächste Schritt war, dass Jesus herabsteigt in die Unterwelt und im Geist, während sein Körper am Fluchholz hängt, steigt er hinab in die Unterwelt und plündert die Hölle. In 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 23, da lesen wir weiter. Denn von Jesus heißt es, als Gott des Friedens, er soll uns durch und durch heiligen, samt Geist, Seele und Leib, und wir sollen bewahrt werden bis zu seiner Wiederkunft, schuldlos und ohne Sünde. Wir sollen bewahrt werden an Seele, Geist und Leib. Und genau das ist, was Jesus macht. Er hat die Hölle geplündert und bewahrt jetzt jeden Einzelnen, wer das auch immer ist, schuldlos bis an den Tag X, wo die Auferstehung stattfindet. Jesus stieg also nicht vom Kreuz, wie die Juden wollten. Er hat dem Teufel nicht das Gefallen gemacht. Er stieg hinab in die Hölle, nicht vom Kreuz. Er stieg hinab in die Hölle und hat Satan endgültig besiegt. Den geistigen, ewigen Tod, dem hat er die Macht genommen und jetzt den Menschen gibt er eine spirituelle Leben im Geist. Der Mensch lebt weiter als seelisches, geistliches Wesen. Irgendwo, wir wissen nicht wo, denn wir lesen Jesaja 53, er verlängerte seine Tage. Jesaja 53, Vers 10 und folgende Verse. Jesus verlängert seine Tage durch die Auferstehung. Er stieg hinab und verlängert seine Tage, seine Leidenstage. Als das Schuldopfer brachte er, und da lese ich beim Propheten weiter, und ging zu den Übeltätern. Verstehst du? Nicht nur zu den Heiligen. Wir glauben nur, die Heiligen werden aus der Hölle geholt. Zu den Übeltätern. Zu der ganzen Bande dort. Und hat dann unterschieden, wer ist ein Räuber, wer ist nur ein Mitläufer. Und er ging zu den Sündern, um die Sünde zu retten. Und Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, die Gerechten zu rufen, sondern die Ungerechten, die Sünder. Beachte, der Prophet sagt, nicht nur der Körper Jesu litt, sondern auch seine Seele litt. Seine Seele kämpfte am zweiten Tag. Jesus kämpfte in der Unterwelt. Ärmel aufkrempeln und komm her. Ich will dich erlösen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Sagt Jesus. Und ich sagte dir, wenn ich in der Hölle wäre und noch den Namen Jesus buchstabieren könnte, könnte ich gerettet werden. Du musst nur den Namen Jesus buchstabieren, egal wo. Wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Und so kam er. Ich bin Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus, hilf mir! Und schon zieht er dich raus. Verstehen wir, um was es geht? Wir machen das alles so kompliziert, evangelisch oder evangelikal oder kirchlich. Wer will Jesus annehmen? Verstehst du? So viele Menschen entscheiden sich zwischen Tür und Angel. So viele haben sich auf dem Sterbebett bekehrt. Oh, mein Herz, Jesus. Und schon ist passiert. Wer den Namen des Herrn anruft, macht mich komplizierter, als es ist. Jesus, verstehst du? Gott, Herr, egal. Der Herr weiß, wenn du betest. Und weißt du, wenn du in 10.000 Meter Höhe bist, da wird der Mensch religiös. Und ich bin überzeugt, in diesen 8 Minuten, wo das Flugzeug da gegen die Felswand knallte, da gab es Leute, die gebetet haben, geschrien haben. Weißt du, und das sind manche. Und von dort werden die in den Himmel aus dieser Grube herausgeholt. Die Leichen sind, für den Körper ist es egal, wo der liegt. Erde bist du und Erde sollst du werden. Jesus ging, um hier die herumstehenden, herumliegenden zu erretten. Die Generationen, die hinter uns sind, also die vor uns gelebt haben, unsere Vorfahren. Ich werde nie vergessen, als meine Mutter starb, habe ich einen Traum gehabt kurz danach. Dann sehe ich, wir wohnten also im Bayerischen Wald irgendwo, das war unser Häuschen auch, was wir dort hatten. Und ich sehe, wie meine Mutter runterkommt und sie hat hinten einen ganzen Schweif. Verstehst du? Kommt runter und er sagt, Mutti, ihr könnt nicht bei mir wohnen. Ich habe so viel, gar nicht, wir haben nur 3 Zimmer. Verstehst du? Ihr könnt nicht. Nein, sagte wir, die sichtbare und die unsichtbare Welt gehört zusammen. Das war eine Predigt, die mir gehalten hat. Und das war eine Botschaft für mich. Die sichtbare und unsichtbare Welt gehört zusammen. Das ist kein Problem jetzt, auch wenn ihr nur 3 Zimmer habt. Jesus stieg hinab, um alle Geschlechter der Erde zu retten. Jesus stieg hinab an die tiefsten Orte der Unterwelt, an den frühesten Anfang, da nach dem Sündenfall. Da wurde die Verheißung gegeben, die Gefangenen zu befreien. Und wir lesen ja in seiner Berufung, Lukas Kapitel 4, wo er sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, die Gefangenen freizusetzen. Die Gefangenen in der Unterwelt. Und ihnen ein Gnadenjahr zu verkündigen. Ein neues Leben. Jetzt fängt wieder alles neu an. Als Jesus hinabstieg, seine Kreuzigung und so weiter, löste in der unsichtbaren Welt eine Lawine aus. Nicht nur in der sichtbaren. Das kam erst später. Eigentlich, um das zu verstehen, in 4. Mose 16, studier mal dieses Kapitel, das ganze Kapitel, da musste der Priester ein dreifaches Opfer bringen. Dreifaches Opfer. Und Jesus brachte das, als er starb, damit alle Lebenden erlöst werden, die je gelebt haben. Er brachte ein dreifaches Opfer und er brachte ein Opfer für die, die noch leben und noch leben werden. Verstehst du? Jesus sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dieses Gebet, es hat eine ewige, universelle Dimension. Vater, vergib ihnen. Alle, die nichts wissen, weder die Juden, noch die Römer, noch die Heiden, noch was weiß ich. Keiner weiß das. Weißt du was Bescheid über Gott? Verstehst du dann, da kommen manche Schlaue, ich verstehe die Welt. Verstehst du? Wir verstehen nichts. Die Unwissenheit. Gott hat die Zeit der Unwissenheit nicht angerechnet. Vater, vergib ihnen. Und deshalb, diese Vergebung ist da. Und deshalb, kein Mensch muss sich verdammen lassen. Und er muss nur Christus annehmen, Christus akzeptieren, sich an Christus festhalten. Ich lass dich nicht, Herr. Jesus hat allen die Vergebung zugesprochen, die je gelebt haben, die gerade leben, als dieses Opferlamm, und die noch leben werden. Praktisch, wir sind noch die Überlebenden. Wir denken auch, wir sind was Besonderes. Nein, auch wir sind schon aus der Unterwelt rausgeholt. Meine Seele, die eigentlich schon längst tot sein sollte, verstehst du, und gar nicht geboren werden sollte, vielleicht, verstehst du, und gar nicht leben sollte. Jesus hat alles zusammengeholt. Was ich noch lebe, das ist nur im Fleisch. Aber die Erlösung ist bereits vollbracht. Es ist geschehen. Sein Tod ist ein Geheimnis, die wenigsten verstehen es. Weil die meisten Leute sind falsch programmiert, religiös geprägt, vom Satan verblendet. Sowas gibt's nicht. Und genau das ist, was der Teufel erzählt. Siehe, der Teufel will nicht, dass du die Wahrheit erfährst. Die Wahrheit über die Ewigkeit, über die Hölle, über das Jenseits. Weißt, da kommt sonst so viel raus, dann glaubst du noch womöglich an Jesus. Jesus hat die Hölle gestürmt und gelehrt und geplündert. 4. Mose 16. Das ist so ein Schattenbild auf Jesu Opfer. Ein Thema für sich selbst. Als er starb, wurden viele Heilige in Jerusalem gesehen. Schon als die Erde bebt, die Sonne sich verdunkelte, plötzlich Heilige, die gerade vielleicht vor 3 Tagen, 4 Tagen oder was weiß ich, vor einem halben Jahr gestorben sind, plötzlich sind diese in Jerusalem gesehen worden. Die sind auferstanden. Bei der Kreuzigung Jesu sind die Toten auferstanden. Sie wurden in Jerusalem gesehen. Wir lesen diese Stelle bei uns zu Hause als Andacht. Dann, weißt du, Kinder denken sehr logisch. Erwachsene sind schon vorprogrammierter, was weiß ich, da geprägt. Dann, was wir sagen, viele Heilige wurden in Jerusalem gesehen. Dann sagte Papa, ich weiß, wie das ist. Weißt du, die sind in den Himmel aufgefahren und die mussten durch die sichtbare Welt vorbei, bis sie in den Himmel kommen. Und da wurden sie gesehen. Verstehst? Ganz logisch. Kinder haben sie ganz logisch gedacht. Und ich fand diesen Gedanken meiner Kinder sehr gut. Verstehst? Matthäus 27, Vers 51 und folgende Verse. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in 2 Stücke von oben an bis unten. Die Erde erbebte und die Felsen zerrissen und die Gräber taten sich auf. Das ist nach dem Tod Jesu. Und viele Leiber, die entschlafen waren, gingen in Jerusalem spazieren. Die entschlafen waren. Weißt du, aus den Gräbern. Und sie kamen in der Stadt und sie erschienen vielen. Sie erschienen vielen. Du musst es verstehen. Jesus hat das Gefängnis gefangen genommen. In ein paar Sekunden, ein paar Augenblicke, da ist so viel passiert. Die sind alle nur hochgeflogen. Und durch Jerusalem durchgeflogen. Und die wurden gesehen. 1. Petrus Kapitel 3, Vers 18. Das ist ein Schlüsselabschnitt über dieses Thema. Oder zu diesem Thema. Und Petrus schreibt über die Zeit nach der Kreuzigung. Jesus predigte den Geistern, nicht den Leibern. Den Geistern. Den Geistern, die dort unten waren, die dort gefangen waren und so weiter. Und Epheser Kapitel 4, Vers 8 und folgende Verse, da heißt es, und er hat Gefangene mit sich geführt. Er hat Gefangene mit sich geführt. Entweder ist es wahr oder ist es Lug und Trug. Und ich glaube dem Wort Gottes und ich glaube, dass die Bibel vom Heiligen Geist inspiriert ist. So, er hat die Gefangene hinaufgeführt, er ist hinabgefahren, aber damit er alles erfülle. Jesus hat alles erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Ihm ist gegeben Macht im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Das ist dieses Weltbild, das die Menschen damals hatten. Jesu Botschaft ist ganz klar. Sogar in der Offenbarung lesen wir Kapitel 1, Vers 18. Ich bin der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Nicht erst seit gestern. Und bei meiner Auferstehung, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich habe schon immer gelebt. Das sagt Jesus. Und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Jesus besiegte den Teufel. Die Unterwelt. Wir nennen Hölle. Aber Hölle ist nicht das, sondern diese Gottesferne. Und er nahm die Schlüssel weg. Teufel, gib her den Schlüssel. Was kann er dann ohne den Schlüssel machen? Er kann sie nicht mehr gefangen halten. Er kann sie nicht mehr festbinden. Satan hasst diese Botschaft. Ich bin sicher. Deshalb in unserer modernen Zeit predigt man das nicht mehr. Aber die Alten, so im 13., 14., 15. Jahrhundert, verstehst du, der Herr Jesus kämpft mit dem Drachen, der Erzengel Michael kämpft mit dem Drachen. Jesus hat alle Macht, hat Schlüsselgewalt. Er stürmte die Hölle und plünderte sie. Und ich behaupte, weiter, Jesus ist Sieger. Auch wenn manche sagen, das ist Ketzerei oder das ist Spinnerei, das ist nur Einbildung, das weiß niemand. Weißt du, morgen werde ich über die Auferstehung predigen. Und die Auferstehung ist ein Fakt, besser bewiesen als alles andere aus der Geschichte, was wir kennen und haben. Und ich störe mich nicht, was die Leute so als dumme Sprüche los sagen. Wir wissen die Wahrheit nicht. Wir wissen, weil wir alle das ewige Leben in uns selber tragen. Guck schon, die Natur lehrt uns also. Heißt es in der Bibel. Die Natur lehrt uns also. Der Frühling, da ist der kalte Winter, alles ist kahl. Weiße Schneedecke, da ist nichts drüber. Verstehst du, alles ist zu, alles ist gefroren. Und plötzlich, die Knospen, die treiben, es wird grün und blüht. Und schau, geh mal raus, siehst du unsere Krokusse, wie schön sie blühen. So. Ich kenne die Wahrheit. Ich bin dem Sieger begegnet. Ich kenne Jesus Christus. Ich weiß, was da passiert ist. Deshalb ist für mich ist das so stark. Jesus ging hinunter, hat mein Papa, meine Mama, meine Opas und Omas und Tanten und Cousinen und Cousins und Nichten und Neffen und eine ganze Sippe gefangen genommen. Alle, die mit dir mitfahren sollen, gerettet werden. Die mit dir mitfahren. Und weißt du, wie viele das sind? Im Schnitt 276 Menschen. Die sitzen in deinem Wägelchen. 276, die alle mit dir mitfahren. Die sind in deiner Hand beschlossen. Deshalb, ein Lamm reicht aus für eine ganze Sippe, für eine ganze Familie. Und das Blut wird an der Tür gestrichen und der Würgeengel muss vorbeigehen. Ich glaube an Jesus, der nicht nur auf diese Erde gekommen ist, sondern der auch hinabgestiegen ist in die Unterwelt. Deshalb, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Hier, da wo der Deutsche Dom ist, da steht ganz groß, ein bisschen verraucht gewesen, als wir mal nach Berlin kamen. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Weißt du, und dann haben diese Kommunisten da ihre Aufmärsche gehabt, ihre Paraden gehabt, aber da stand immer, unser Glaube ist der Sieg, dass die Welt überwunden hat. Und unser Glaube ist der Sieg, dass die Welt überwindet. Halleluja. Der Glaube an den Jesus Christus, der von Gott gesandt war, der von Ewigkeit zu Ewigkeit existierte. Und die frühe Kirche, die Urgemeinde glaubte, dass Jesus in die Hölle, in diese Unterwelt hinabgestiegen ist. Als man Jesus ins Grab legte, war dort nicht nur sein Körper, oder da lag nur noch sein Körper, sein Geist war sehr aktiv. Und Jesus ging hinab und plünderte die Gräber und leerte die Gräber. Und dann, als er auferstand, war sein Grab leer. Ostern. Verstehst du? Und alle anderen Gräber sind auch leer. Sein Einsatz dort ist enorm. Und deshalb sagte ich, in den 33 Jahren Erdenleben hat Jesus nicht so viel gearbeitet wie hier in diesem einen Tag im Jenseits. Jesus hat den Geistern gepredigt. Steht auf, kommt raus. Der Starke ist gebunden. Ihr seid erlöst, ihr könnt jetzt alle rauskommen, wenn ihr wollt. Verstehst du? Nach der Sklaverei, als die Sklaverei beendet wurde, weißt du, plötzlich gab es die Nachricht, die Sklaven seid frei. Da wollten viele gar nicht weg. Die sagen, es war so schön, ein Sklave zu sein. Verstehst du, immer kommandiert zu werden und so weiter. Viele wollten gar nicht frei. Und so gibt es, so viele Dumme gibt es, die nicht wissen, was Erlösung wirklich ist. Welch Glück ist erlöst zu sein. Spring hoch und renn. Der Starke ist gebunden. Satan konnte nicht verhindern, diese Predigt. Er konnte nicht auffallen. Deshalb seine Füße wurden gekreuzigt. Ich habe ja diese Tage über die Wunden Jesu meditiert und nachgedacht. Verstehst du, seine Kreuz? Der sollte nicht dort hinabsteigen in diese Unterwelt. Aber er stieg hinab. Lob und Dank. Halleluja. So, der Erlösungstat Jesu ist komplett umfassend und für alle Menschen und alle Zeiten gültig. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 16, ich habe noch andere Schafe. Sie sind nicht aus diesem Stall. Die muss ich auch noch dazu führen. Und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Verstehst du? Wir werden denen nicht so vorkommen, die gestorben sind oder wo wir noch leben. Weißt du, alles passiert in einem Augenblick, in einem Bruchteil von Sekunden. Wir werden entrückt und wir werden bei Christus sein. Du wirst überrascht sein. Und welche Schafe du noch mitfindest. Vielleicht schwarze Schafe, aber das ist egal. Jesus liebt auch die schwarzen Schafe. Das richtige Wort für die Hölle ist Gehenna, Abfallhaufen. Weißt du, auf dieser Müllhalle liegen so viele Menschen, Leiber zertrümmert, zerrissen, zerschunden, kaputt. Weißt du, ruiniert am Ende. Und der Teufel will uns einschüchtern. Da ist keine Hoffnung für die mehr. Verstehst du, dass ich das Leben genommen? Ich weiß selber, am Anfang kam in eine pietistische Gemeinde, die so fundamental war und so weiter. Wir hatten da einen Selbstmörder, da hat der Prediger sich sogar geweigert zu beerdigen. Was? Die kommen gar nicht in den Himmel. Oder für die gibt es kein Existenzrecht. Verstehst du, Gott hat gewollt einen Menschen und Gott will, dass der Mensch gerettet wird. Auch der Selbstmörder. Deshalb starb Jesus. In letzter Version als Selbstmörder, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist und weg. Wenn wir von der Hölle sprechen, weißt du, dann meine ich immer wieder diese Gottesferne. Gottesferne. Für den Teufel ist kein Platz auf dieser Welt. Und die Erde floh, heißt es einmal. Und das ist, wo der Luzifer ist, sein Reich. Der floh, und es wurde keine Stätte gefunden. Für uns gilt nur eines, das Wort Gottes, was Gott geschaffen hat, ist für uns und das ist gut. Und ich werde alles wiederbringen. Wiederbringen, sagt der Herr Jesus. Und der Teufel muss fliehen. Und deshalb kommt Jesus noch einmal, damit der Teufel ein für alle Mal davongejagt wird. Wo Fuchs und Hase gute Nacht sagen. Sowas gibt's nicht, aber trotzdem in diese Ferne. Weißt du, Satan durchwandert wüste Städte und die Dämonen durchwandern wüste Städte und suchen, wo sie bleiben. Und die wollen wieder zurückkommen. Das ist, sie versuchen sich festzuhalten und streiten um den Leichnam des Matutis und des, du kannst deinen Namen einsetzen und sie werden streiten um deinen Namen. Nein, der gehört mir. Nein, ich gehöre Jesus mit Haut und Haaren und unser Leib und Seele und Geist müssen unsträflich bewahrt werden bis auf den Tag Jesu Christi. Halleluja. Mein Körper wird bewahrt, unsträflich. Mein Geist wird bewahrt, unsträflich, bis auf den Tag Jesu Christi, bis er erscheint. So, Gott hat die Menschen nicht für die Hölle geschaffen, sondern für den Himmel. Preis Gott. Der Teufel wusste bei der Verführung von der Schöpfung, hör mal, du musst genau aufpassen, zwischen den Zeilen lesen und meditieren und auf der Zunge zergehen lassen. 1. Mose 3, 4. Als er dann der Eva sagt, ja, Gott hat gesagt, wenn wir von diesem Baum essen, wir werden sterben. Hör mal, was der Teufel erzählt. Der Teufel wusste, als Gott die Welt schuf, ihr werdet mitnichten des Todes sterben. Ihr werdet nicht sterben, auch wenn ihr davon esst. Verstehst du es? Das ist zergehen. Der Mensch ist auf die Ewigkeit angelegt. Gott wollte, dass der Mensch in das ewige Leben hineingeht und ohne, dass er sich verführen und verleiten lässt vom Satan. Die Menschen, alle, die ganze gesamte Menschheit ist verführt von diesem einen Fall. Und jetzt sind sie im Gefängnis der Geister, befangen, religiös. Und sie wissen, da muss einer kommen. Da muss einer kommen. Wir warten auf den einen, der kommt und uns erlöst. Und der wird kommen auf diese Müllhalde und holt dann raus. Du da und du da. Offenbarung Kapitel 9, Vers 1. Und Vers 11, die gefallenen Engel sind gebunden. Und Jesus hat Macht über diese gebundenen Engel. Auch Luzifer ist gebunden. Und er kann nicht einfach, Satan wird gebunden, die Bibel sagt für 1000 Jahre, der hat keine Macht mehr. Das passiert alles in diesen Augenblicken. Weißt du, wir denken, das sind 1000 Jahre, aber vergiss die 1000 Jahre. Das sind Dinge auf die Ewigkeit angelegt und gesehen. Jesus stieg hinab als der Sohn Gottes, der Reine, der Vollkommene, mit das Leib und Seele und Geist in diese Unterwelt, wurde ins Grab gelegt, aber Gott ließ nicht zu die Verwesung. Jesaja Kapitel 14, wenn du wissen möchtest, was Luzifer alles ist, dieses Licht Engels, Jesaja 14 von Vers 9 bis 16 ist, wird dieser Fall geschildert. Jesus hat die Gottverlassenheit überwunden, in der der Mensch war. Und jetzt kann er sagen, ich habe die Schlüssel der Unterwelt. Nicht nur Himmel, im Himmel braucht man keinen Schlüssel, da wird nichts abgeschlossen. Verstehst du, das ist alles offen. Das sind keine Mauern und keine Zäune und gar nichts, aber auf der Erde, ich habe die Schlüssel der Unterwelt. Wir müssen die Universalität der Erlösung richtig verstehen und begreifen, was das alles so beinhaltet. Jesus hat Macht im Himmel, auf Erden, hier, heute, werden wir leben, in der Gegenwart und unter der Erde. Ihm ist alle Macht, alle Gewalt gegeben, preis Gott. Jesu Erlösungstat umfasst alle Zeiten, alle Räume der Geschichte, alle Lebensphasen. Weißt du, ich lebe jetzt nur hier, aber mein Leben ist von Ewigkeit her von Gott bestimmt, vor Grundlegung der Welt. Ich war schon immer da. Da war noch kein Regentropfen, da war noch keine Blume, da war noch kein Lichtstrahl. Aber da war ich schon da, vor Grundlegung der Welt, hat er uns erwählt und bestimmt zum ewigen Leben. Und alle, die im Buch des Lebens eingetragen sind, die Gott kennt, deshalb freut euch nicht, dass euch die Dämonen untertan sind, sondern freut euch, dass euer Name im Buch des Lebens steht. Das ist das Glück, das Beste, was uns widerfahren kann. Und wenn du dessen gewiss bist, wenn du an Jesus glaubst, ist dein Name im Buch des Lebens eingetragen. Und wenn du Jesus kennst, kein Bereich menschlicher Erfahrungswirklichkeit und so weiter bleibt unserem Retter Jesus Christus verschlossen oder ausgeschlossen. Ich habe die Schlüssel der Unterwelt. Jesus sucht das Verlorene. Sein Wirkungsbereich ist Gehenna, dieser Abfallhaufen. Da wühlte es vielleicht doch noch einer da. Er ist der Herr. Und Jesus sagt in Matthäus 16, Vers 18, die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Die Pforten der Hölle. Alle, die von Jesus gerettet sind, sind sicher vor dem Teufel. Die Pforten der Hölle werden dich nicht überwältigen. Was ist mit meinem Haus, mit meiner Familie, mit meinen Kindern? Musst du ihm diese kein Kopfzerbrechen machen. Der Teufel möchte, dass du dir viel zu viel Kopfzerbrechen machst über diese Dinge. Die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Alle, die in meiner Hand sind, niemand wird euch aus meiner Hand reißen. Guck mal, wie mächtig, wie stark, wie großartig das ist. Bis Golgatha war das alles noch nicht so sicher. Deshalb, wir müssen das eine verstehen. Jesus befreite die Gefangenen, die als Geisel dort gehalten worden sind. Denn bis Golgatha war die ganze Welt unter einem Fluch. Bis Golgatha war die ganze Welt verdammt. War die ganze Welt in der Gewalt Satans. War die ganze Welt ein Sklavenhaus. Bis Golgatha. Und zwischen Karfreitag und der Auferstehung ist unheimlich viel passiert. Hier wurde die Geschichte neu geschrieben. Jesus starb nicht umsonst. Er hat wie ein David hat der Beute nachgejagt und hat eine große Beute gemacht und kommt mit einer großen Beute nach Hause. Die Hölle ist geplündert. Der Antichrist und der Teufel und der falsche Prophet, der soll dort bleiben. Weißt du, diese ganzen Fürsten, Gewalten und Mächte, die sind entmachtet. Die haben nichts mehr zu sagen. Jesu Leiden war nicht umsonst. Er hat alles riskiert. Er stieg hinab. Während er am Kreuz hängt, als er erhöht wurde, stieg er hinab in diese Unterwelt. Deshalb konnte er so leicht sagen, du wirst mit mir im Paradiese sein, noch heute. Nicht, ich sage dir heute, Jehovas Zeugen sind da so schlau. Die sagen, ja, er hat gesagt, ich sage heute, du wirst mit mir im Paradiese sein, irgendwann mal. Nein, du bist heute gerettet. Satan ist besiegt, ist gestürzt, ist entmachtet. Sein Reich ist zusammengebrochen. Das ganze System, was er da aufgebaut hat, ist ruiniert und ramputiert. Er musste kapitulieren und er musste zusehen, wie Jesus einen nach den anderen rausholt. Und das sind Millionen, Milliarden. Weißt du, die Verlorenen werden errettet. Und er ging umher, um zu retten, was verloren ist. Das hat Jesus getan. Nicht nur so ein paar Hanseln irgendwo in Judäa. Entschuldigung, aber das denke ich so, verstehst du, ein paar Menschen, die dort über die Straße liefen. Nein, Jesus hat viel mehr getan. Viel mehr. Zu suchen, was verloren ist. Und die ganze Welt war verloren. Welt ging verloren, Christ ist geboren. Jesus ist der neue König, der neue Herr des Universums. Er hat das Kommando, das Sagen, das letzte Wort. Sein Gesetz gilt und sein Wille. Jesus unterwirft sich die gesamte unsichtbare Welt, nicht nur den Himmel und nicht nur die Erde. Das Sichtbare, das ist auch so minimal, das, was hier auf dieser Erde passiert, die paar Erdentage. Verstehst du, wenn ich an Jesus glaube, 70 Jahre, okay, was ist das schon, 70 Jahre, 80 Jahre, 120 Jahre, was ist das? Das ist kein Menschenalter. Weißt du, wir sind geschaffen für die Ewigkeit. Mitnichten werdet ihr sterben. Weißt du, der Teufel wusste, die Schlange wusste und sagt, ja, nein, ihr werdet nicht sterben. Der Teufel kann nicht lügen, der muss die Wahrheit sagen. Ihr werdet nicht sterben, sondern der Messias wird kommen, wird euch erretten, wird euch rausholen aus diesem Dilemma. Der Hölle ist nur für den Satan und seinen Anhang. Der Sieg Jesu ist, und jetzt komme ich noch zu einem Punkt, nicht von unserem Glauben abhängig. Der Sieg Jesu dort auf Golgatha in der Unterwelt ist nicht von meinem Glauben abhängig. Er hat gesiegt. Verstehst du, ich muss nur ihn akzeptieren und sagen, danke Jesus. Weißt du, die Erlösung ist nicht von mir abhängig. Er hat die Erlösung bereits geschaffen. Jesus hat die Hölle gestürmt. Der Sieg Jesu ist nicht von meiner Erkenntnis, meiner Erfahrung abhängig. Vergiss es, das ist alles Käse. Er hat es getan, es ist vollbracht. Er hat dem Tod und dem Teufel die Macht genommen, den ganzen Gesetzen, den ganzen Flüchen. Die ganzen Flüche haben keine Macht, du musst keine Angst haben. Du, ich bin verzaubert, Voodoo-Zauber oder weiß ich welcher Zauber auch immer. Weißt du, seitdem ich Christ bin, weiß ich, mich kann niemand verfluchen, mich kann niemand verdammen. Ich bin in Christus und in mir ist nichts mehr Verdammliches und an mir ist nichts mehr Verdammliches. Die können fluchen, die können fuchteln, die können wedeln, die können spucken. und zischen und brüllen. Ja, machen sie, weiß ich, dass sie das machen. Aber ich weiß, du, das geht bei mir runter, ich dusche mich wieder morgen und dann bin ich wieder frisch. Weißt du, der Herr Jesus hat dem Teufel seine ganzen Pläne, diese ganzen perversen Pläne durchkreuzt. Weißt du, sie werden nie mehr an der Macht kommen. Er hat ihnen die Macht genommen. Und du siehst, immer mehr geht die Macht verloren. Früher gab es Stadtkönige, dann gab es Könige und dann gab es Kaiser und dann gab es ganze Reiche. Und heute ist Demokratie, alles Macht von unten. Verstehst du, was? Die Macht geht verloren, mehr und mehr. Die Welt hat keine Macht. Und du hättest keine Macht über mir, sagt Jesus dem Pilatus, wenn sie dir nicht gegeben worden wäre. Und wenn du den laufen lässt, haben die hohen Priester gesagt, dann bist du nicht mehr des Kaisers Freund. Und Pilatus muss etwas verbrochen haben. Als ich in Südfrankreich war, dann habe ich sein Landgut besucht, da wo er mal gewohnt hat, Pilatus. Verstehst du, man hat seine Namen und alles gefunden, Pilatus, Pontius Pilatus. Man hat ihn davon gejagt von Jerusalem. Er hat die Macht verloren. Er muss was falsch gemacht haben. Mach du nur was falsch und dann bist du vertrieben. Wer Jesus jetzt gehört, und jetzt noch ein paar Wahrheiten. Weißt du, ich möchte die Freude machen und schenken und vermitteln und rüberbringen und irgendwie, vielleicht springt der Funke rüber oder vielleicht auch nicht, das ist auch dahingestellt. Aber dass du dich freust, ich bin erlöst. Ich bin erlöst und zwar nicht erst, wenn ich, was weiß ich, was Großes vollbringe. Nein, ich bin schon allein erlöst aus Gnaden. Und ich kann mich gar nicht rühmen. Muss mich auch gar nicht rühmen. Kann mich auch gar nicht rühmen. Was will ich denn? Bin zu spät geboren. So, wer jetzt Jesus angehört, wer jetzt ihm glaubt und vertraut, der hat Teil an der Erstauferstehung. Halleluja. Weißt du, die Erstauferstehung. Wir haben noch nicht diese Auferstehung erlebt. Weißt du, wir sind jetzt alle in den Händen Jesu. Wir ruhen und schlafen, wenn wir heimgehen. Und der zweite Tod hat keine Macht über uns. Der zweite Tod ist für den Teufel und seinen Anhang. Das ist der zweite Tod. 1. Petrus 3, Vers 18, da heißt es noch einmal, Jesus starb als der Gerechte für die Ungerechten. Das wird extra betont. Für die ganzen Ungerechten, für das ganze Gesindel, für den ganzen Abschaum. Er starb für die Ungerechten, für alle Ungerechte. Da steht nicht ausgenommen der und der. Da ist keine Ausnahme. Petrus predigt hier klipp und klar. Am Kreuz starb Jesus für die gesamte Menschheit. Von Adam bis zum letzten Schuhputzer. Für die ganze Menschheit. Für alle Menschen, die je gelebt haben und leben werden. Für Menschen, so wie der Schächer, die am Kreuz hängen und nichts mehr tun können. Die nicht einmal beten können, richtig. Die noch vor ein paar Minuten noch geflucht haben. Denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Weißt du, für die hat er die Erlösung vollbracht. Und ich weiß, Jesus ist Sieger. Die Hölle ist entmachtet. Hölle, wo ist dein Sieg? Hölle, wo ist deine Macht? Ich weiß. Und das ist, wenn du das weißt, als Erlöster, Satan ist besiegt. Da wirst du da gar nicht so groß zimperlich sein, wenn da irgendwo ein Dämon vorbeiläuft. Verstehst du? So viele Leute, die sehen hinter jedem Busch einen Teufel, einen Dämon, ein Gespenst, einen Geist. Ist verrückt. Und weißt du, das ist, was die Leute psychisch krank macht. Weil die hinter überall was Dunkles wittern. Jesus ist das Licht der Welt. Und wer Jesus nachfolgt, wandelt nicht mehr in der Finsternis. Da verblassen all diese Dämonen. Sind nur noch Staubkörner. Luftblasen. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Die Hölle ist entmachtet. Und die Menschenkinder müssen nur Jesus vertrauen. Herr, hilf! Du musst nur so sagen. Verstehst du? Du musst nicht Jesus sagen, du musst Herr, hilf! Alle Knie müssen sich beugen, alle Zungen müssen bekennen. Alle Zungen, ich sage es, alle Zungen. Das bekennen, dass Jesus Herr ist. Philipper 2, Vers 8 und folgende Verse. Jeder Mund, der jetzt bekennt, Jesus ist Herr, wird errettet. Egal, wo er sich befindet. Egal, was passiert ist. Egal, wie verfahren er ist. Egal, wie seine Situation aussieht. In Römer Kapitel 5, Vers 12 bis 20. Bibelstudium kannst du machen. So, Römer 5, Vers 12 bis 20. Der Tod, der durch Adam in diese Welt kam, ist zu allen Menschen durchgedrungen. Der Tod, der durch Adam kam, ist zu allen Menschen durchgedrungen. Und so ist auch durch den zweiten Adam das Leben zu allen Menschen durchgedrungen. Das muss nur lesen und zergehen lassen. Und da nicht irgendwie fromm stehen. Nur die Pfingstler werden gerettet. Nur die Katholiken werden gerettet. Oder nur die Baptisten oder Methodisten und so weiter. Da wird niemand von diesen Leuten gerettet. John Wesley hat einen Traum gehabt. Der Begründer von den Methodisten. Einen Traum gehabt. Er ist im Himmel beim Herrgott. Und dann sagte, ich möchte in der Abteilung, wo die Methodisten sind. Dann sagt der Engel, wir kennen keine Methodisten hier. Ja, dann wenigstens die, wo die Presbyterianer sind. Oder die. Nein, sowas gibt's hier bei uns gar nicht. Bei uns gibt's nur erlöste Gotteskinder. Verstehst du? Du wirst den Himmel durchsuchen und durchforsten. Du wirst all das Ganze gar nicht finden. Weißt du, das ist schlimm. Menschen machen sich so religiös. Die Nazarener, die gibt's nicht. Die wird's gar nicht geben. Höchstens die von der Sekte der Nazarener. Das sind die Gläubigen gewesen, also zu Tagen, in den Tagen des Apostel Paulus. So ist es durch den zweiten Adam das Leben zu allen Menschen durchgedrungen, auch zu den Hindus, zu den Buddhisten, zu den Atheisten. Du glaubst gar nicht, alle Menschen, die irgendwie, alle Menschen haben ein Monogramm Gottes in sich, alle miteinander. Und irgendwie werden sie das schon finden. Und Gott wird einen Weg finden. Jetzt sind wir alle sterblich und wir müssen diesen Weg gehen. In 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 4 und folgende Verse. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde, dass sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Alle. Und Gott spricht zu jedem Menschen. Jedem Menschen. Das steht in meiner Bibel. Zwei- oder dreimal ganz besonders. Weißt du, wann er spricht? Wenn das Herz nicht mehr mitmacht, wenn du keine Luft mehr kriegst. Oder wenn du da irgendwie in eine Grube fällst. Weißt du, diese Todesstunde. Weißt du, wenn du dem Tod ins Angesicht schaust, spricht Gott zu einem. Zwei- oder dreimal ganz besonders. Manchmal in guten, lieben Zeiten und Umständen. So, wir sind alle darauf programmiert. Adam, wo bist du? Gott ist diesem gefallenen Adam nachgegangen. Adam, wo bist du? Ja, ich habe gefürchtet. Nur Gott hat allein die Unsterblichkeit, aber alle anderen Menschen sind sterblich. Und Petrus schreibt noch einmal in Kapitel 3, 1. Petrus 3, Vers 18, Jesus hat ein für alle Mal für unsere Sünden gelitten. Ein für alle Mal. Ein für alle Mal. Lass es zergehen. Er hat ein für alle Mal für unsere Sünden gelitten. Er musste nicht nochmals leiden. Der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott führe und ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. In ihm, im Geist ist er hingegangen. Und verstehst du es? Im Geist ist er hingegangen. Lies mal weiter. Ist er hingegangen und hat gepredigt in der Vorhölle, im Vorhof, im Wartesaal. Weißt du, wir müssen die Ewigkeit als sehen, wo die Menschen jetzt sind, bis zu der Auferstehung der Toten, Gute und Schlechte, die sind alle in der Wartehalle. Warten, bis der König kommt. Und er ist dort hinabgegangen und hat ihnen gepredigt, die einst ungehorsam waren, also im Unglauben und was weiß ich, was sie festgehalten hatte, als Gott harrte und so weiter, er hat Geduld gehabt mit den Menschen aus der Zeit Noahs, als man die Arche baute, 120 Jahre, dazwischen sind auch ein paar Leute gestorben, bevor die Sintflut kam. Verstehst? Denk darüber nach. Und wurden gerettet nur 8 Seelen. Doch du wirst doch nicht im Ernst glauben, dass aus der Zeit vor Sintflut, dass nur 8 Menschen gerettet werden. Wissenschaftler haben festgestellt, wenn die nur nach dem biblischen Stammbaum Söhne und Töchter zeugten und wie viele es da waren und so lange, wie sie lebten, etwa 150 Millionen Menschen gab. Verstehst du? Und von diesen 150 Millionen sollten nur 8 gerettet sein. Also vergiss es. Nur 8. Oder von denen, die aus Ägypten auszogen, 2 Millionen und 2 kamen nun ins gelobte Land. Was ist mit den anderen? Die Wunder Gottes gesehen haben, die mit Gottes Hand geführt worden sind, die Gott versorgt hat. Gott verplempert nicht seine Energie. Er gibt, weil er die Menschen lieb hat. Aber es zeigt nur 2 erreichen das Ziel, die kühn und mutig und entschlossen sind und radikal sind und Gott vertrauen. Das ist nur, wie man das Ziel erreicht. Aber die anderen? Ihre Leiber sind in der Wüste begraben worden. Weißt du, wir denken jetzt, die sind alle verloren. Nein, diese Menschen sind nicht verloren. Die gehören auch zum Volk Gottes. Selbst die Seelen der verstorbenen Gerechten waren bis Golgatha immer noch im Wartezustand. Die waren immer noch im Wartezustand. Sie hatten auf die Erlösung, denn es war noch nicht sicher, ob Jesus schafft oder nicht schafft. Weißt du, Jesus wurde versucht, er hätte ja auch fallen können, genauso wie der erste Adam gefallen ist. Es hätte alles passieren können. Deshalb, sie harrten, warteten, hoffentlich vollbringt er, hoffentlich schafft er es. Und auf dem Berg der Verklärung redet Moses und Elia noch vom Ausgang. Herr, bleib du fest. Stand fest, lass dich nicht erschüttern. Und erst bei der Wiederkunft Jesu bekommst du und ich die Unsterblichkeit. Erst bei der Wiederkunft Jesu, nicht vorher. Dass wir ewiges Leben haben. Deshalb spricht die Bibel von einer Wiedergeburt, also normal durch die Bekehrung. Und dann diese große Wiedergeburt. An jedem Tag, wenn Jesus kommt, die Toten auferstehen. Deshalb, auch heute, Paulus sagt, sterben wir, so sterben wir dem Herrn, leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir oder leben wir sind des Herrn. Verstehst du, so ist es. Du musst jetzt sehen, wir sind Eigentum Gottes. Wir Lebende werden nicht den anderen zuvorkommen und die anderen nicht uns. Wir werden gleichzeitig ihm entgegengerückt. Der eigentliche Kampf findet in der unsichtbaren Welt. Diese eine Nacht, wo Jesus im Grab war, findet das alles dort statt. Das ist der geistliche Krieg. Darum, wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut. Der Herr streitet für uns. Wir müssen nur stille sein. Wir müssen nur ruhig sein, gelassen sein, dem Herrn vertrauen. 2. Korinther Kapitel 10, Vers 4. Der Kampf wird geführt gegen jede Höhe, die sich der Erkenntnis Gottes zuwiderstellt oder widerspricht. Also, der Kampf wird in der geistigen Welt geführt. Und jeder, der, und jetzt bitte halt fest, vielleicht verstehst du das ein bisschen besser. Und jeder, der jetzt sich bekehrt zu Jesus, befindet sich bereits in der himmlischen Welt. Heute, hier. Epheser Kapitel 2, Vers 6. Er hat uns mit aufgeweckt und mit uns sitzen lassen in der Himmelswelt neben Jesus Christus. Er hat uns auferweckt. Und dort sind wir, bis wir zur Offenbarung kommen. Bis die Kinder Gottes offenbar werden. Die Welt Gottes offenbar wird. Bis gezeigt wird, weißt du, was für Lohn wir bekommen. Wer viel gewusst hat, wird von dem wird viel verlangt. Wer wenig gewusst hat, von dem wird wenig verlangt. Das gehört dazu. Die Wiederkunft Jesu ist da, damit wir Lohn bekommen, wie wir zu Lebzeiten waren. Wie wir Gott vertraut haben, wie wir Gott gedient haben. So, der Sieg Jesu ist vollendet durch die Bestätigung, dass er vom Vater angenommen wurde, das leere Grab. Das war dem Teufel ein Dorn im Auge. Jetzt, das Grab ist leer. Jesus kommt zurück aus dem Totenreich, bringt Gefangene mit. David kommt nach Ziklag zurück, bringt die Verlorenen, seine zwei Frauen, seine Kinder, seine Mitarbeiter, die bringt er wieder zurück aus der Hand des Räubers. Jesus sagt vor der Kreuzigung, Johannes 12, Vers 32, als er die Jünger vorbereitet auf die Kreuzigung, bevor er die Füße gewaschen hat, im Kapitel 13, Johannes Evangelium, hier im Kapitel 12, 32 sagt er, jetzt geht das Gericht über diese Welt. Nun wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen und ich, wenn ich von der Erde erhöht werde oder bin, werde ich euch alle zu mir ziehen. Und ich, der, sobald ich von der Erde erhöht werde, werde euch alle zu mir ziehen. Jesus ist hinabgestiegen im Vorhof der Unterwelt. Der Starke ist gebunden. Die Hölle musste die Tür aufmachen und die Leute rauslassen, die raus wollten. Sie musste die Gefangenen freigeben. Und jetzt im Aufenthalt, also in dieser Unterwelt der Toten, wo die Toten sind, gibt es keine, die jetzt ungewollt und ohne Grund dort unten sind. Alle, die den guten Willen sind, die sind erlöst durch Jesus Christus. Darum keine Finsternis und kein Tod, keine Hölle und so weiter. Alles ist verschlungen in den Sieg Jesu Christi. Deshalb sagt Jesus vor seiner Himmelfahrt, mir ist gegeben alle Gewalt, alle Gewalt, alle Gewalt, alle Gewalt. Nicht nur über Krankheit, vergiss es. Über schlimmere Sachen. Jesus hat mit seinem Tod den Tod überwunden, den ewigen Tod, den zweiten Tod. Und selig und heilig ist der, der Teil hat an der Erstauferstehung an jedem Tag. Noch schnell ganz kurz eine Bibelstelle, Matthäus 27, Vers 52, da zerriss der Vorhang im Allerheiligsten des Tempels. Von oben bis unten, die Erde bebte, Felsen spalten sich, Gräber brachen auf, viele Toten aus dem Volk wurden auferweckt und verließen ihre Gräber. Verstehst du? Das passierte an diesem Tag, in diesen Augenblicken, während Jesus starb, zerriss der Vorhang, die Unterwelt wurde erstürmt und Jesus hat jetzt eine Beute. Und ich und du und wir alle sind jetzt ein Teil dieser Beute. Wir sind erlöst. Erlöst aus der Hand des Bösen. Weißt du, und jetzt beten wir nur noch, erlöse uns. Früher, wir sagen jetzt vom Bösen, du bist vom Bösen erlöst, aber von dem Übel, alles was noch so übel ist, dass ich noch so warten muss. Deshalb, auch das Übel war wichtig, dass wir das Gebet, erlöse uns von dem Übel. Übel ist, dass ich noch warten muss. Warten muss, bis die anderen noch kommen. Bis der Rest der Welt kommt. Ich muss noch warten. Ich wäre schon längst zu Hause. Und ich muss warten, dass ich noch vollendet werde, was da ist. Jesus hat die Unterwelt erstürmt. Wir dienen einem Sieger, einem Überwinder. Halleluja, Lob und Dank. Lass uns aufstehen und lass uns Gott preisen und Gott danken für unsere Erlösung. Welch Glück ist erlöst zu sein, Herr, durch deine Hand. Welch Glück ist erlöst zu sein durch deine Macht, Herr. Wir sind deine Kinder und weil du Herr bist, muss jedes Knie sich beugen und jede Zunge muss bekennen, dass du der Herr bist. Ich preise dich, ich bete dich an, Herr, und stärke unseren Glauben, dass wir wissen, der Drache ist besiegt, die Schlange ist besiegt, der Teufel ist besiegt, der Antichrist ist besiegt, der falsche Prophet ist besiegt. Wir sind auf der Seite des Sieges, Jesus, wir sitzen mit dir auf dem Triumphwagen und wir möchten mit dir noch viel mehr triumphieren und viel mehr jubeln und jauchzen. Ich bin erlöst. Halleluja. Ich bin erlöst. Ich bin erlöst. Danke, Herr, dafür. Und segne uns, wenn wir nach Hause gehen und morgen Ostern feiern. Morgen die Auferstehung feiern. Unsere Auferstehung und denken, was alles du für uns getan hast. Halleluja. Danke, Herr. Amen.